Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Hannover 96 kann doch noch gewinnen. Unsere Roten schlagen den ersten FC Heidenheim völlig überzeugend mit 1:0. Welch ein Jubel, welch ein Beben zog durch das mit 8000 Zuschauern besetzte Niedersachsenstadion. Und welch ein Jubel und welch ein Beben wird auch durch diese Sendung ziehen. Durch die Sendung Quick and Dirty nach dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim im 96-Podcast Vorwärts nach weit bei meinsportpodcast.de. Dennis ist heute in Berlin. Ich glaube, der hat Viktoria gescoutet, schon mal für die dritte Liga. Muss er aber gar nicht. Dafür sind André und Chris dabei und wir freuen uns alle sehr über dieses Spiel. So, lasst uns kurz auf die Startaufstellung schauen. Männer, unser Trainer hat ja aus der Niederlage in Dresden so einige Lehren gezogen. 4 Wechsel hat er vorgenommen, wobei Lehren gezogen ist vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen. Wir hatten ja auch 2 Verletzte. Wir starteten mit Ron Robertsiele im Tor, rechter Verteidiger Seymour Roya in der Innenverteidigung, unser Kapitän Marcel Franke und Julian Börner auf links, also etwas ungewohnt, Yannick Dehm, die Doppel-6 bildeten diesmal Dominik Kaiser und Mike Franz auf der 10, Sebastian Ernst. Rechtsoffensiv, wobei man sagen muss, die haben ganz oft die Seiten getauscht, Linton Meiner, zurück nach seiner Corona-Infektion auf der linken Außenbahn, der liebe Philipp Ochs und vorne drin im Sturm unser Marvin Ducksch. André, was sagst du zu dieser Startaufstellung? Sebi Ernst endlich auf der 10. War das die richtige Entscheidung?
Gleich vorweg, ich habe keine einzige Sekunde des Spiels gesehen. Ja. Weil ich mich solidarisch gezeigt habe mit dem Großteil der Hannover 96-Fans, die diesem Spiel weggeblieben sind.
Nee, die gehen ja nicht ins Stadion, aber die gucken ja das Spiel.
Ach so, das habe ich nicht gewusst. Das habe ich natürlich direkt falsch gemacht. Aber tatsächlich habe ich ein paar Fragen, die ihr mir als Sehende beantworten könnt. Deswegen würde ich mich jetzt einmal ganz kurz in die Rolle der Fragerei hier rein.
Oh, jetzt bin ich gespannt. Mach mal.
Ja, ja. So, erste Frage ist für mich, dem rechts, pfui, links?
Pfui.
Okay. Nee, warte mal, Chris. Nee, warte mal.
Ja, den einzigen wirkungsvollen Treffer oder die wirkungsvolle Aktion war ja kurz vor Schluss, wo er da dem Heidenheimer versucht hat, die Nase ins Gehirn zu drücken.
Nee, aber warte mal, das ist aber sehr polemisch.
Das mag sein, aber das war durchaus gewollt. Es war jetzt keine Überleistung. Also ich fand, es kam relativ wenig an Flanken. Die Ecken, die waren gut. Also die Standards, wir hatten glaube ich 7 oder 8 an der Zahl, einmal 4 hintereinander. Die kommen natürlich deutlich besser, als wir sie in der letzten Saison gesehen haben, vom Unaussprechlichen. Aber ansonsten, ja, weiß ich nicht. Also überzeugend fand ich das nicht. Er ersetzt auf jeden Fall nicht einen Niklas Hult auf seinem Niveau.
Und ich glaube sogar, ich würde noch einen weitergehen, weil ich fand auch Seymour Roya ziemlich schwach. Ich würde sogar sagen, wir werden Yannick Dehm noch auf rechts brauchen, auch wenn du sagst, André, dass er rechts eher pfui war. Ich fand aber, also er hat es jetzt nicht ganz so schlecht gemacht. Er hat sich oft ins Offensivspiel eingeschaltet. Sein Problem war, dass wenn Linton Meiner mal über links kommen sollte, Linton Meiner halt gerne in die Mitte gezogen ist und er dann alleine war, ist dann aber bis zur Grundlinie durchgegangen. Ich fand, er hat ein grundsolides Spiel gemacht. Ich würde ihm eine 3 geben.
Okay, nächste Frage.
Naja, aber Minus, 3 Minus. Also ins Ausreichen rutscht man nicht, aber...
Eine 3. Eine durchschnittliche 3.
Falsch, gehört als auf jedem Elternabend, hört man. Aber pass auf, nächste Frage. Es muss ja hier quick sein und nicht blubbel. So, Linton Meiner, vor 2 Jahren 8 Millionen wert, letztes Jahr 4 Millionen wert, angeblich diese Saison noch 2 Millionen wert, nach diesem Spiel wie viel wert?
2,50 Euro.
Das war ein ganz grauenvoller Auftritt. Also ganz, ganz, also erschreckend schwere technische Fehler. Sehr viele schlechte Entscheidungen in entscheidenden Situationen. Völlig zu Recht zur Halbzeit rausgenommen, tatsächlich.
Na, ich fand auch, er hat extrem viel von seinem Tempo eingebüßt und er scheint sich auch gar nicht mehr zu trauen, ins 1 gegen 1 zu gehen. Also ich war, in der Tat war ich erschrocken, über die Verfassung, in der Linden Meiner heute auf dem Platz gestanden hat.
Man muss dazu sagen, wir hatten heute auf den Außen gerade in der ersten Halbzeit relativ viel Platz. Deswegen hat es mich eigentlich auch überhaupt nicht gejuckt, dass Heidenheim zwar die Torabschlüsse hatte, aber wir durchaus offensiv, also ich sag mal bis auf den letzten Ball, viel Platz hatten und das war gar nicht schlecht. Ich habe dann, wo der Reporter nochmal erwähnte, dass ja Linden Meiner Corona hatte, fühlte ich mich erinnert an eine Studienkollegin, die auch ja, Ende 20 ist, Corona hatte im April und auch heute noch mit den Spätfolgen zum Beispiel, was Kondition und alles zu kämpfen hat. Also vielleicht spielt das eine Rolle.
Kann sein, aber gut, das werden ihm ja hoffentlich die Ärzte sagen oder eher den Ärzten. Aber trotz alledem, wenn er nur noch 2,50 wert ist, dann wird er wahrscheinlich dann beim nächsten Mal lieber auf der Bank sitzen. Und da kommen wir direkt zur nächsten Frage, Thema Bank.
Na, warte mal. Nee, ich würde ihn jetzt, also nach dem, was ich heute gesehen habe, würde ich sagen, also Marvin Ducksch kriegen sie nicht, aber Werder Bremen darf Lindenmeiner haben.
Ja, ist eine klare Aussage. Ne?
Haben wir denn so viel, also zu dem aktuellen Zeitpunkt der Saison und vor allen Dingen der aktuellen Transferperiode, auf der Bank sitzen, dass wir das besetzen können?
Na, guck mal, also wir machen mal Folgendes. Philipp Ox, wenn er jetzt wirklich auf den Flügel eingesetzt werden kann, den kannst du rechts wie links einsetzen. Damit haben wir schon mal einen. Sebastian Kerk haben wir den nächsten. Sebastian Stolze haben wir nochmal einen. Und wir haben, und den habe ich heute echt vermisst, meinen kleinen Lollo, den Lawrence Elanyi, den haben wir auch noch. Also ich sage dir ganz ehrlich, für mich ist Lindenmeiner in dem Kader, in der Verfassung bitte, in der er sich jetzt gerade befindet, über.
Du erwähnst Two Goals ja nicht mal mehr. Es wird wirklich immer schlimmer, von Woche zu
Gott,
Woche.
Oh Gott, der ist ja auch noch da. Ja, aber der ist auch über. Den brauchst du
was
nicht.
Was ist mit deinem Sunnyboy aus dem letzten Jahr, der Valmir?
Der ist kein Flügelspieler. Das haben wir ja schon, das haben wir ja hier in epischer Breite also schon diskutiert.
Kocak dreht sich ja, im Grab um.
Ja, Kenan Kocak hat natürlich im Valmir Soleimani immer gerne auf den Flügel eingesetzt und auch Chris hatte mal eine schöne Statistik hier vorgelesen, dass auch Valmir Soleimani relativ häufig auf den Flügel eingesetzt wurde. Für mich bleibt aber Valmir Soleimani ein Spieler, der nicht auf die Außenbahn gehört.
Wie gefiel euch denn die Doppel-6?
Ich mache hier die Fragen.
Nee, genau, lass doch mal andere Fragen. So. Ich finde das eigentlich ganz spannend.
So, also, da Tobi mir vorhin meine Überleitung kaputt gemacht hat, versuchen wir es nochmal jetzt. Apropos Bank. Die Bank hat jetzt ja großartig geöffnet für Hannover 96 und wir schwimmen ja im Geld, sodass wir 4 Neuzugänge kaufen können. Darunter soll ja auf jeden Fall ein Sechser kommen. Brauchen wir den noch oder ist Mike Franz unsere Zukunft?
Auf jeden Fall sind die beiden erstmal Vergangenheit auf der Doppel-6, weil das ist ja die Doppel-6, also die Idee vom anderen Unaussprechlichen der letzten Saison. Also mir hat Mike Franz heute, also in meinen Augen hat er heute das beste Spiel gemacht, seitdem er, gut, es waren jetzt auch noch nicht so viele, muss man fairerweise sagen, aber der war neben dem Kaiser ein sehr zweikampfstarker, engagierter Sechser. Aber er ist 34, bedeutet natürlich, kann er nicht die Zukunft sein. Und da ist nach wie vor Bedarf.
Also Zukunft ist ja auch ein weit gefächerter Begriff. Selbst eine Sekunde nach diesem Wort, was ich gerade spreche, ist ja Zukunft. Das heißt, natürlich ist Mike Franz keine Person für die nächsten 10 Jahre. Also bei uns in der Firma, wenn wir über Strategien sprechen, wenn wir über Ausrichtungen sprechen, wenn wir darüber sprechen, wie wir uns am Markt positionieren wollen, dann denken wir gerne an einen Zeitraum von 10 Jahren. Da ist natürlich Mike Franz überhaupt niemand. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also Dominik Kaiser war heute eine Katastrophe. Das Schöne ist, Dome hatte versucht, sich ein bisschen mehr in die Offensive einzubinden.
Oh, der Dome wird er hier schon genannt. Die Sympathien schlagen durch.
Gut, Red Bull hat versucht, sich ein bisschen in die Offensive mit einzubringen, weil Mike Franz abgesichert hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, in der ersten Halbzeit haben sie mir beide nicht gefallen. Aber in der zweiten Halbzeit war Mike Franz so ein bisschen wie der Fels in der Brandung. Der hat sich wirklich in jeden Ball reingeworfen. Ich weiß gar nicht, wie oft der einen auf den Kopf bekommen hat. Also 3-4 Mal auf jeden Fall. Der muss einen richtigen Brummschädel haben heute Abend und heute Nacht. Das ist genau der Spieler, den du dann in der zweiten Liga auch brauchst, der über diese Einstellung kommt, der einfach sich reinwirft, der kämpft, der keinen Ball verloren gibt. Der war sogar relativ schnell, der hat mal einen Sprint gewonnen gegen einen 10 Jahre jüngeren Spieler da. Also
wenn weil, Mike er, zehn, Franz weil er zehn Jahre früher losgelaufen ist.
Ja, wenn Mike Franz sich nicht verletzt, ist das jemand, mit dem du auf der Sechs spielen kannst, als alleinige Sechs und als einzigen echten Sechser im Kader wäre er mir zu dünn. Da brauchen wir noch einen.
Okidoki, ich spüre, Mike Franz wird die Zukunft werden. Aber jetzt eine nächste Frage, hat auch ein bisschen mit Mike Franz zu tun, etwas mehr mit Kaiser und generell mit unserem Offensivspiel. Und zwar 10 Ecken, kein Elfmeter. Wie geht das denn?
Also zunächst einmal muss ich über unser Offensivspiel in der ersten Halbzeit sagen, dass wir, ich fand das vogelwild. Also die ersten 10 Minuten war das ein Spiel völlig ohne Taktik. Beide Mannschaften haben irgendwie versucht, den Ball zu erobern, einfach irgendwie wild nach vorne zu laufen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da irgendein Plan dahinter steckt, aber auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten. Das Spiel beruhigte sich dann ein bisschen, was bedeutete, dass Heidenheim mehr Struktur im Spiel hatte und plötzlich man ganz klar gesehen hat, Heidenheim ist eine eingespielte Truppe, da funktionieren die Automatismen, 96 ist völlig verunsichert und will mit aller Macht diesen Sieg. Ich fand so ab der Minute 25 bis Minute 45 war Heidenheim deutlich, na vielleicht nicht deutlich, aber waren sie überlegen. Wir kamen aber aus der Pause raus, haben diesmal nicht das schnelle Gegentor bekommen, obwohl es eine Chance gab für Heidenheim. Und mit weiterem Verlauf des Spiels hat 96 das ein bisschen besser gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Sebastian Ernst hatte heute viel Licht und Schatten, hat aber immer irgendeine Idee. Kerk war auch eine Belebung dann in der zweiten Halbzeit und Philipp Ochs für mich. Philipp Ochs heute einer der stärksten Spieler, wenn ich sie aufzählen müsste, auch wenn das nicht deine Frage war. Ron Rüberzieher für mich heute mit einer unfassbar souveränen Leistung, Bälle festgehalten, Strafraumbeherrschung, bis auf eine Situation.
Oh,
ich
meine, es war eine
Warte. Bis auf eine Situation bei einem Eckball, wo er so ein bisschen durch den Strafraum irrt, hat er sonst jede Flanke abgefischt, hat er die absolute Lufthoheit und hat die Bälle festgehalten. Das, was ich bei Ron Rüberzieher selten gesehen habe. Also, Zieler für mich stark, Julian Börner, also die Zeitungen schreiben ja immer, dass Marcel Franke unser Abwehrchef ist, ist er nicht mehr. Das kann man ganz klar sagen. Börner und Franke haben die Einstellung für die zweite Liga und Börner darüber hinaus hat noch aus England diese Härte bekommen, war in Bielefeld ja auch schon Kapitän, man merkt, er ist ein Führungsspieler, ist für mich der klare Abwehrchef. So, Offensivspiel in der ersten Halbzeit nur irgendwie hoch nach vorne, Hauptsache einer kriegt den Ball und wir rennen irgendwie hinterher. Ohne Struktur, viele letzte Bälle dann völlig ins Nirgendwo. In der zweiten Halbzeit ein bisschen besser. Es plätscherte dann aber irgendwann dahin und ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass wir ein Tor schießen. Jetzt darf Chris eine Einschätzung geben.
10 ja, Ecken, kein Elfmeter, Chris. Wie kann das sein?
Nee, das lasse ich ungehört verhallen. Also ganz ehrlich, ich beschäftige mich mit den wichtigen Dingen, nämlich mit der Einschätzung unserer Innenverteidigung. Ich finde, du tust unserem lieben Franke, unserem Capitano etwas Unrecht. Gerade in der ersten Halbzeit gab es ein, zwei durchaus sehr brenzliche Situationen, wo er mit dem Mertesacker Gedächtnisbein, also ein Bein, was durchaus mal 2,5 Meter lang werden kann, es geschafft hat, eine sehr brenzliche Situation zu blocken und dann zum Eckball zu klären. Unter anderem in der 10. Minute, wo Ron-Robert Ziegler genau unter jenem Eckball grandios und drunter weggetaucht ist und eine sehr gefährliche, aber nein, du musst gar nicht Luft holen. Ich habe ja versprochen, dass ich nach dem Abgang von Essa nicht mehr so kritisch mich gegenüber Zieler äußern möchte. Er hat heute in ein, zwei sehr brenzligen Situationen sehr stark reagiert, auch unmittelbar nach der Halbzeit, was du meintest, wo Kühlwetter aus halb rechts einen sehr scharfen Schuss aufs Tor abgibt, den er super wegblockt, auch nicht vor die Füße des nächsten Angreifers, sondern wirklich so.
Na, Er hält ihn fest.
Ja, gut, dann meinen wir vielleicht eine unterschiedliche Szene.
Wir meinen wahrscheinlich eine unterschiedliche Szene. Da stand auf deinem Zettel wahrscheinlich nicht drauf, was ich meine.
Ja, das kann durchaus sein. Also bei mir steht 47 Kühlwetter scharf aus halb rechts, Zieler stark. Ne? Also da steht nichts von hält fest, also ist das auch nicht passiert.
Ne? Steht aber auch nichts von lässt abprallen, also ist auch nicht passiert.
Ja, da hast du auch recht. Also Börner, Franz, beide stark heute. Ernst habe ich auch eher stark als schwach gesehen. Er ist wichtig auf der 10, weil wir somit zumindest in Ansätzen Ideen in der Spieleröffnung haben. Und er ist momentan unsere beste Lösung auf dieser Position.
Ich würde ganz kurz, muss ich kurz einhaken. Also ich will jetzt nicht falsch verstanden werden. Ich möchte Franke überhaupt nicht gute Leistungen absprechen oder sagen, dass er nicht gut genug ist. Ich halte Börner aber für den Tick stärker. Und dafür, dass er erst so kurz da ist, ich glaube, also an Julian Börner werden wir noch extrem Freude haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe, warum Hannover 96, und das ist nochmal eine gute Entscheidung, so lange auf diesen Mann gewartet hat, ohne zu sagen, pass auf, wir verpflichten jetzt doch noch jemand anderen. Der ist für uns absolut eine Qualitätssteigerung. Und bevor aber André weitere Fragen zu diesem Spiel stellt, müssen wir leider eine kurze Pause machen. Und lieber Hörer, ich muss auf eins hinweisen. Achtung.
Und Hörerinnen.
Ja, die sowieso, die am allermeisten. Achtung, bitte dreht jetzt eure Lautstärke runter, weil es könnte sein, dass die Ankündigung von meinem Sportpodcast ein Tick lauter ist als unser Gespräch. Deswegen einmal kurz die Lautstärke runterregeln und dann sind wir gleich wieder da. Herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. André übernimmt das Fragen in dieser Quick-and-Dirty-Folge nach dem Heimspiel gegen Heidenheim, nach dem grandiosen Erfolg, weil André leider keine Sekunde gesehen hat. Nicht zum ersten Mal, aber dieses Mal steht er dazu. André, bitte.
Ganz genau. Und zwar, jetzt werden die Fragen in der zweiten Halbzeit natürlich ein bisschen intensiver. Wir wollen ja auf die drei Punkte gehen. Und zwar, Donnerstag, 13. Mai. Was war da? Richtig, Jesus Christus fuhr gen Himmel. 20. August, was war da? Hendrik Heiland kehrte aus dem Himmel zurück. Frage, ist der Knoten jetzt geplatzt?
Großartig, also das ist, den hast du lange vorbereitet, oder? Großartig. Also, was ich sagen muss, zunächst einmal, das war natürlich ein relatives Zufallstor. Hendrik bekommt zwar den Ball am Strafraum, ja, es geht halt jetzt irgendwie zum Gegner, wollen wir nicht näher drüber sprechen.
Blasphemie!
Wollen wir nicht näher drüber sprechen. Der Gegner kann mit dem Ball aber auch nichts anfangen und er fällt Hendrik vor die Füße. Und Hendrik Weidand holt mit seinem linken Bein aus, ich sag mal Höhe des Elfmeterpunktes, und zieht voll durch. Der Ball schlägt mit 150 Stundenkilometern in den Maschen des Tores. Chris schüttelt schon den Kopf, also dann waren es halt 250 Stundenkilometer, meinetwegen waren es auch 350, nein, es waren 96 Stundenkilometer. Da können wir uns darauf einigen, 96 Stundenkilometer, damit schlägt der Ball ein und wer dann gesehen hat, wie Hendrik Weidand reagiert hat, wie er quasi in seinem Gesicht gezeigt hat, dass da gerade zentnerweise Blöcke von Stein von seinen Schultern gefallen sind, ja, für mich ist der Knoten geplatzt.
Ich habe ein katholisches Gymnasium in Hannover besucht und bei so viel
Besudelt, wolltest du
sagen. Besudelt! Das vielleicht auch. Und bei so viel Blasphemie fangen bei mir tatsächlich an, die Schultern zu rauchen und zu qualmen. Also ja, 250 Kamera, ich habe es ähnlich gesehen wie Tobi, aber halt nüchtern, ne? Also offenbar, ne? Also
es gibt aber was jetzt nicht an den Getränken liegt, ne? Möchte ich hier betonen, ja?
Ja, vielleicht auch einfach nur daran, dass ich das mehr gewohnt bin als du. Aber auf jeden Fall schlägt halt der Börner einen ziemlichen Verzweiflungsball in der 87. Minute oder 88. Minute, keine Ahnung, in den Strafraum rein, Henne Weidand springt grandios und den Ball hinweg, den er tatsächlich auch nicht kriegen kann. Durch diese Aktion verunsichert er aber offenbar oder behindert den Verteidiger von Heidenheim in seiner Sicht, sodass ihm sehr ungeschickt der Bein ans Schienbein oder an die Kniescheibe springt und quasi direkt vor die Füße von Henne fällt aus circa 8 Metern völlig frei. Einmal ausdütscht er ihn direkt nehmen kann und dann drischt er ihn schon relativ unromantisch in die Maschen und der Torwart hat nicht wirklich eine Chance, den Ball zu halten. Ob der Knoten geplatzt ist, weiß ich nicht. Das Gesicht sah zwar dementsprechend aus, er hat sich sehr gefreut, er wirkte sehr erleichtert. Ja, aber es ist halt auch wirklich so gewesen, dass er zu dem Tor gekommen ist wie die Jungfrau zum Kinde. Ne? Ich weiß nicht, ob auch Kinder...
Aha, ja gut. Ja, aber Kinder, guck mal, das ist doch genau das, da muss ein Stürmer stehen, könnte man jetzt sagen, und da macht er ihn halt einfach rein. Freddy Bobic war jetzt auch nicht der beste Fußballer, aber hat genau diese Dinge, diese One-Touch-Goals, die hat er auch gemacht. Und das Entscheidende, Chris, hast du vielleicht nicht mehr gesehen, mein Martin Hansen hat sich nach dem Abpfiff unseren Hendrik Weidand geschnappt und hat ihm nochmal ins Gewissen geredet, er hat den Fluch von ihm weggesprochen. Und damit, wir bleiben ja jetzt in dem biblischen Bild, und damit wird Hendrik Weidand weiter unser Heiland sein und die Tore am Fließband produzieren.
Genau, und an dieser Stelle mache ich mal direkt einen Antrag, den ersten Antrag im Vorwärts nach Weit Podcast ever. Und zwar, ich beantrage...
Bitte nicht Heiligsprechung. Ich gehe in
Flammen. Nein, nicht Heiligsprechung. Aber bis zur nächsten, viel besser, bis zum nächsten Hannover 96-Sieg, wann auch immer der sein mag, ja, werden wir, wenn wir den Namen Weidern sagen, immer einen Fußballgott dranhängen oder ein Heiland.
Es gibt nur einen Fußballgott in Hannover.
Weidand. Nee, umgekehrt sollen wir das machen, du Dödel. Du sagst Weidand und dann sagt einer Fußballgott. Nicht umgekehrt.
Aber damit werden wir Carsten Linke nicht gerecht und das möchte ich nicht.
Weidand.
Dann sag Heiland, das ist mir egal.
Ja gut.
Henne Heiland.
Henne Heiland.
Können wir, können wir nicht einfach machen, Henne regelt. Das treten wir keinem zu nahe, wir werden nicht blasphemisch, wir kriegen keine bitterbösen Briefe vom Papst. Also ich finde, einer sagt Händel, der andere sagt regelt, ich finde, das ist okay.
Solange André Bestandteil dieses Podcastes ist, werden diese Briefe nicht aufhören, Tobi, ich habe dir das schon mal gesagt.
Ja, gut. Aber ich glaube ja noch daran, dass der Papst irgendwann auch André vergibt. Also ich bin da ja gut,
glaube. Nächste Frage, wir müssen ja wieder in die Fragerunde kommen, sonst Ganze muss so abgearbeitet werden. Unter 10.000 Zuschauern, A, wer hat seine Wette letzte Woche jetzt gewonnen? Und B, würde jetzt das nächste Spiel ein Heimspiel sein? Wie viele Zuschauer wären da?
Erstmal würde ich gerne wissen, überrascht euch diese Zuschauerzahl? Woran lag diese Zuschauerzahl? Man kann ja darüber nachdenken. Man kann ja sagen, man macht es sich einfach und es gibt drei Gründe. Entweder der Gegner ist scheiße, Heidenheim. Gut, Heidenheim hat bis jetzt jedes Spiel gewonnen. Und das ist wahrscheinlich ein Argument, was eher aus der Ebene der Geschäftsführung kommen würde. Ist es die steigende Inzidenz? Wir sind knapp wieder unter 50 in Hannover. Die vierte Welle kommt. Liegt es an der Vernunft der Zuschauer, nicht dahin gehen zu wollen? Oder hat sich einfach Martin Kind grandios vertan, hat fehlerhafte Erwartungen gehabt, hat mit seinem Transferverhalten nicht dafür gesorgt, dass ein Ruck durch die Zuschauerschaft geht und die wirklich an irgendeine erfolgreiche Saison glauben?
Also Moment, da fehlt auch eine Antwortmöglichkeit. Zunächst einmal kann ich ganz klar sagen, Joachim Hebel, liebe Grüße an dieser Stelle, Sky-Kommentator heute Abend, hat zu Beginn des Spiels gesagt, dass es so schlecht besucht sei, weil man sich in Hannover mehr in Grabenkämpfen mit dem Boss Martin Kind verliert. Ich denke, Joachim Hebel hat irgendwelche Texte im Internet gefunden, die so ein paar Jahre alt sind, die vom Fanprotest und Boykott und dergleichen gesprochen haben oder erzählt haben und deswegen hat Joachim Hebel diese Einschätzung getroffen. Also zunächst einmal muss ich ganz ehrlich sagen, es ist klar, dass wir natürlich in der Corona-Situation 22.000 Zuschauer dürften rein, dass wir da nicht mit dem ausverkauften Haus gegen Heidenheim rechnen können, nach zwei Niederlagen gegen Aufsteigern, ist, glaube ich, relativ erwartbar. Also ich gehe davon aus, hätten wir in Dresden und hätten wir Rostock geschlagen, dann wären wir vielleicht bei 20.000 Zuschauern eingelaufen. Aber es ist für mich eine reine, also auch für mich persönlich, war es echt eine rein sportliche Entscheidung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am Freitagabend gegen Heidenheim, nach dem Start in die Saison, das war nicht so meins.
Tatsächlich teile ich das, was Tobi sagt. Aber auf deine Frage zurückzukommen, Chris, ob sich Martin Kind verzockt hat. Ich glaube, Martin Kind, oder beziehungsweise nicht Martin Kind, aber Hannover 96 hat es geschafft, dass ein Ruck durch die Fans geht nach dieser desaströsen Saison. Das Spiel gegen Bremen, die Vorbereitung, Zimbo, das sah alles gut aus. Und dann kommt das Spiel gegen Bremen und das sah auch noch gut aus. Zumindest mal auch vom Ergebnis her, man hätte vielleicht auch gewinnen können. Und ich glaube, man hat es sich wieder verspielt durch die zwei, drei letzten Auftritte. Auch im Pokal im Übrigen, ja, war auch nichts Tolles. Und ich glaube, die Zuschauer, ich will nicht sagen, die sind erfolgsverwöhnt, aber die ganzen Punkte, die du sonst gesagt hast mit Inzidenz und hast du nicht gesehen, spielen eine Rolle. Aber ich glaube auch, wäre die sportliche Leistung besser gewesen und auch die Ergebnisse besser gewesen, hätten wir deutlich mehr Zuschauer bekommen. Das ist ein Denkzettel, den die Zuschauer hier geben. Und deswegen hatte ich wirklich ganz ernst gemeint meine Frage, ob ihr glaubt, dass mehr kommen beim nächsten Mal oder ob das wirklich etwas ist, was dauert, wo jetzt die Mannschaft erstmal wirklich Kredit zurückkämpfen muss.
Ich glaube schon, dass mehr kommen werden. Ich möchte aber eins noch ganz kurz sagen zu dieser Zuschauersituation. Hannover 96 hat es trotz dieser geringen Zuschaueranzahl nicht geschafft, eine vernünftige Einlasssituation herzustellen. Bedeutet, dass dort auch gerade für weibliche Besucherinnen des Spiels es elendlange Schlangen gab. Es gab keinen weiblichen Eingang, also keinen Fraueneingang. Hannover 96 hat extrem wenig Tore aufgemacht, was natürlich daran liegt, dass man extrem wenig Zuschauer und Zuschauerinnen erwartet hat. Nachteil an der Geschichte ist, wenn du 3G überprüfen möchtest, das heißt, wenn du überprüfen möchtest, ist jemand getestet, ist jemand genesen oder ist er geimpft, dann braucht ja pro Zuschauer, braucht das ja viel mehr Zeit. 96 hat also weniger Tore aufgemacht, zu wenig Tore für weniger Zuschauer. Und das kann 96 bitte beim nächsten Mal besser machen. Das wollte ich nur mal ganz kurz ergänzen.
Es ist aber durchaus auch ein schleichender Prozess. Wenn ich mir die Zahlen angucke, 2016, 2017, das war, wo wir das letzte Mal in der zweiten Liga waren, 36.700 Zuschauer im Schnitt. Erste Abstiegssaison 1920, 21, 100. Das Jahr danach kam Corona, wir haben fast überhaupt keine Spiele gehabt, deswegen kann man die Zahl, da liegen wir bei 900 im Schnitt, das ist ein Blödsinn, dass man das überhaupt aufführt. Aber jetzt mit den ersten beiden Heimspielen, einmal 13.000, einmal 8.000, da liegen wir bei 10.500 Zuschauer. Und das ist aber dann eine knappe Kalkulation, wenn das da so weitergehen sollte, tatsächlich.
Da sind ja fast 40.000, nicht?
Ja, gut, und ich meine, die Zuschauer sind ja das eine, aber ich glaube, mit den Zuschauern, die ins Stadion gehen, wird ja nur etwas offensichtlich, was ja auch die Zuschauer, die Fans, die Unterstützer von Hannover 96 auch außerhalb des Stadions betrifft. Also ich meine, zum Beispiel bei mir, klar hätte ich heute Hannover 96 gucken können, aber ich hatte eben andere auch wichtige Dinge zu tun und da war das für mich keine Frage. Ich bin mir aber sicher, hätte Hannover 96 andere Auftritte gehabt, auch in den letzten Jahren, das ist jetzt nicht nur in dieser Saison, wäre ich da heute ganz anders rangegangen, hätte mein Tag sicherlich auch ganz anders geplant und hätte alles dafür gegeben, dieses Spiel zu sehen. Diese Zeiten gab es ja und diese Zeiten können auch wiederkommen, aber ich habe im Moment so eine kleine Haltung entwickelt, dass ich wirklich sehen möchte. Ich möchte eine Veränderung sehen, ich möchte, dass erstmal was passiert und dann wäre ich auch wieder bereit, mich da auch emotional wieder darauf einzulassen. Ich habe nämlich die Sorge, wie so ein mehrfach betrogener Ehegatte oder Ehefrau, ich habe echt die Sorge, dass ich mich wieder so ein bisschen emotional darauf einlasse. War bei Bremen schon fast, hat es mich erwischt, ja. Und dann danach machen sie mich wieder hier hintenrum fertig wie gegen Rostock oder gegen Dresden. Also ich glaube, wir sollten auch dieses Ergebnis, also erstmal ganz kurz, das Ergebnis ist unfassbar wichtig. Also auch für Zimbo und ja, für die Zimbo, Ruhe im Verein. Also es war ein unfassbar wichtiges Ergebnis. Aber wir haben.
André, weißt du wie? Habt ihr vielleicht zufälligerweise den Anstoß, den MP-Talk irgendwie verfolgt? Da hat sich doch, und das ist immer ein ganz guter Indikator, ihr wisst ja, die Bande zwischen Martin Kind und Dieter Schatzschneider sind besonders dick, was jetzt nicht auf die Leibesfülle von Dieter Schatzschneider anspielen soll. Und Dieter Schatzschneider hat sich doch erdreistet, Jan Zimmermann dort zu kritisieren. Und zwar deutlich zu kritisieren für Jan Zimmermanns Kritik an Florent Muslia nach dem Desaster in Dresden, wo Jan Zimmermann gesagt hat, also wenn wir so Zweikämpfe versuchen zu spielen wie Flo Muslia in Dresden, dann haben wir keine Chance. Und dann hat Schatzschneider gesagt, das sagt man in der Öffentlichkeit nicht. Ich möchte die Gegenthese annehmen. Also erstmal Schatzschneider zählt also quasi Zimbo an. Das ist schon mal ein Zeichen. Das würde er nicht tun, wenn Martin Kind ihn das nicht freigeben würde. Ich glaube, dass Dieter Schatzschneider nichts macht, was Martin Kind ihn nicht freigibt.
Naja, aber also da wird ja auch Bier ausgeschenkt, ne? Also da wäre ich jetzt nicht so sicher.
Na gut, aber wie auch immer, ich finde das schon ein Indikator und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es nämlich komplett anders. Ich finde es gut, wenn ein Trainer nicht immer sich vor die Mannschaft stellt und Kenan Kocak nach innen einen Arsch, aber nach außen, ja, sie müssen sich nun mal belohnen. Und da habe ich es lieber, wenn Zimmermann intern sagt, Flo, was du da gespielt hast, war große Scheiße, sehe ich das nochmal, reiße ich dir den Arsch auf und sich auch öffentlich hinstellt und sagt, das war mir nicht genug.
Zumal der Spieler Muslia auch in den letzten Monaten durchaus durch eine harte Zeit gelaufen ist. Dann rief er einigermaßen gute Leistungen ab und zeigte ja offensichtlich eine sehr reduzierte Bereitschaft, Zweikämpfe anzunehmen. Und gerade dann muss man solchen jungen Spielern vielleicht auch mal wirklich öffentlichkeitswirksam auf die Füße treten, um denen halt zu zeigen, fühl dich mal nicht so sicher, du bist hier nicht unsterblich.
Und er hat ihn heute trotzdem gebracht. Halten wir fest. Er hat ihn, wenn auch nur kurz, aber er hat ihn trotzdem gebracht. Und zwar direkt nach dem 1:0, also er wollte Flo Muslia bringen, um mehr Offensive nochmal reinzubringen, um das Tor nochmal zu erzwingen. Das Tor fällt und er bringt ihn trotzdem. Andere Trainer hätten vielleicht gesagt, komm, setz dich wieder hin, Flo, ist okay, wir gewinnen das jetzt, aber er hat ihn trotzdem gebracht, auch als Zeichen und dafür feiere ich Jan Zimmermann extrem, muss ich ganz ehrlich sagen. So, die Zeit wird aber knapp. André, hast du noch Fragen auf dem Zettel?
Tatsächlich habe ich noch eine Frage und zwar, also ich wollte eben nochmal einsteigen, von wegen, wie wichtig doch dieses Spiel war und wegen der Ruhe im Verein und dass wir da unten rauskommen und so weiter und so fort. Jetzt haben wir ja unser nächstes Spiel direkt quasi wieder vor der Brust gegen eine Mannschaft mit Darmstadt, ja, die ja auch also Licht und Schatten hat, ne? Also muss man ja ganz ehrlich sagen. Wohin geht jetzt der Trend in den nächsten Spielen? Haben wir eine Mannschaft gefunden oder sind auf dem Weg, eine Mannschaft zu finden, eine Mannschaft zu werden, die wirklich zu höherem berufen ist? Oder war das ein glücklicher Ausrutscher? Gibt dieser Sieg der Mannschaft die Sicherheit? Wo stehen wir nach 3 Spielen? Also nicht nach 3 Spielen, sondern in 3 Spielen. Entschuldigung. Wo stehen wir in 3 Spielen?
Ja gut, also ich finde, dafür ist diese, also um so eine Trendwende herzustellen, ist für mich dieser eine Sieg ein bisschen wenig. Dieser eine Sieg war extrem wichtig, weil wir wirklich drohten, so richtig unten reinzurutschen. Und wenn du so eine Mannschaft bist, die da eigentlich nicht hingehört, und ich bleibe dabei, dass 96 da nicht hingehört, das kann man jetzt auch anders sehen, und dann kommst du da auch schwierig wieder raus. Von daher war der Sieg sehr wichtig. So. In Darmstadt ist ein schwieriges Spiel. Darmstadt hat aber auch einen schwierigen Saisonstart gehabt, hat auch erst 3 Punkte aus 3 Spielen. Wollen wir mal gucken, wie sie sich jetzt über am Spieltag schlagen. Ich mache mir dann doch aber ein bisschen Sorgen vor dem Heimspiel gegen St. Pauli. Das ist dann das nächste Spiel. Das wird nochmal ein Gradmesser, weil ich glaube, Pauli spielt gerade ganz gut mit und könnte uns liegen vielleicht sogar. Und wenn wir dann gucken, dass wir dann an dem Spieltag darauf bei Holstein Kiel antreten. Holstein Kiel heute trotz Führung in Düsseldorf dann doch nur 1 Punkt geholt, aber immerhin den 1. Punkt in die Saison haben sie mit Louis Holtby nochmal verstärkt. Also auch ein Kader. Guck mal, die kommen Relegation verloren. Damit ist Karlsruhe schon mal abgestiegen. Ne? Also, das sind interessante Spiele. Ich sage dir, wenn wir jetzt die 3 Spiele gespielt haben, werden wir 2 gewonnen haben, 1 Unentschieden gespielt haben und sind damit wunderbar in der Saison angekommen und werden dann aber nicht in Richtung Aufstieg stehen, sondern werden so eine ganz ruhige Saison spielen, mal ein bisschen nach unten rutschen, mal ein bisschen nach oben rutschen, immer mal wieder gewinnen, verlieren, unentschieden. Aber ich gehe davon aus, in den 3 Spielen, ich sag's dir auch ganz konkret, wir spielen unentschieden in Darmstadt, wir gewinnen zu Hause gegen St. Pauli und wir gewinnen in Kiel.
Von der Trendwende zu sprechen, wäre sehr falsch, gerade wenn man halt schaut, wie der heutige Sieg zustande gekommen ist. Ich wäre durchaus mit einem 0-0 heute zufrieden gewesen im Spielverlauf und befürchtete tatsächlich, dass es uns halt auch passieren kann, dass wir das Spiel wieder unglücklich verlieren, wir dann mit 3 Niederlagen in Folge hier stehen und eine lange Nase machen. Ich glaube, dass wir in Darmstadt was mitnehmen können. Gegen Pauli wird es sehr, sehr schwer, das sehe ich genauso. Und bei Holstein Kiel muss man einfach schauen, ob die es in den nächsten Spielen schaffen, dass für sie der Knoten platzt und sie sich selber, ähnlich wie wir, mit einem wichtigen Sieg festigen können oder ob dort der Druck immer größer wird. Also Holstein Kiel ist für mich ein völlig offenes Spiel.
Ich finde, das ist gut. Damit haben wir schon auf die nächsten Spiele geschaut. Ich fand es sehr interessant, dass André mal Fragen gestellt hat. Das fand ich so interessant, dass ich glaube, das sollten wir mal häufiger machen. Dass hier auch mal Chris und auch mal Dennis Fragen stellen. Und mir hat das sehr gut gefallen. André, vielen Dank, dass du da mal so ein bisschen was übernommen hast. Vielen Dank für eure Zeit. Ja, lasst uns den 96-Sieg gebührend feiern. Wir werden nicht wissen, wie viele noch hinzukommen werden, auch wenn ich davon ausgehe, dass wir 2 aus den nächsten 3 holen. Aber ihr kennt mich ja, gewinnen wir, halte ich uns für den deutschen Meister und verlieren wir, spielen wir in der Bezirksliga. Also von daher, meine Meinung ist da relativ emotional geprägt. Doch immer noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss auch sagen, ich habe beim Tor nicht gejubelt, sage ich euch ganz ehrlich. Aber danach habe ich mitgefiebert wie ein Großer.
Dabei waren das doch heute Emotionen im Stadion. Tobi, WM 2006 in Dortmund, Oliver Neville. Also sag mir, dass das auch nur ein Hauch abgewichen ist. Was da für Last abgefallen ist.
Ja, fast die gleiche Spielminute im Übrigen, ganz witzig. Und was ich sagen muss, ich fand dafür, dass nur knapp 8000 Zuschauer da waren, kam die Atmosphäre doch schon rüber. Also jetzt nicht während des ganzen Spiels, ich habe auch mal Pfiffe gehört. Herzlichen Grüße an die Kid muss wegrufer. Ihr habt meine volle Unterstützung. Ich fand aber nach dem Tor war es dann ja, Hexenkessel, jetzt übertreibe ich wieder ein bisschen, aber also vielleicht waren die Außenmikrofone auch gut ausgerichtet. Zumindest hat man dann eine Mehrstimmung wahrgenommen. Ja gut, wen wundert's, als beim 0-2 bei 75% mehr Zuschauern gegen Rostock.
Ich möchte das letzte Wort haben, wenn ich darf. Ja. Du hast ja schon. Und zwar das letzte Wort, passend auch zu unserer Henne-Heiland-Geschichte vorhin, ist natürlich Halleluja.
Das kann ich natürlich als alter Protestant, Atheist, muss ich ja sagen. Als alter Atheist kann ich das gar nicht hinnehmen.
Du bist Agnostiker, du kennst nicht mal den Unterschied zwischen Atheist und Agnostiker. Du bist Agnostiker, du Vogel.
Ja, ich bin auch gerne Vogel. Übrigens, liebe Grüße an Eberhard Vogel. Lebt der überhaupt noch? Trainer 96 nach dem Pokalsieg, ihr erinnert euch? Alt genug seid ihr, ja? Wie auch immer. So, liebe Freunde, also vielen Dank fürs Vorbeikommen, hätte ich beinahe gesagt. Lasst uns den Sieggebühren feiern. Vielen Dank fürs Zuhören an liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und teilt die Sendung, sagt allen, dass eine neue Folge Vorwärts nach Weit hier wieder draußen ist. Hört bitte nicht nur rein, wenn wir was anzuzünden haben, hört auch rein, wenn wir was zu feiern haben. Denn wir sind doch alle eine große Familie im großen roten Fußballboot. Und da rudern wir auch in der größten Not. Eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Spiel. Macht's gut. Ciao.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.